ich bin überhaupt nicht Fan so von diesem Excel-Bashing. Das hat man ja manchmal so ein bisschen den Eindruck, mhm. sei es von IT-Seite oder auch von gewissen Beratern, dass immer dann so heißt, ja, aber Excel ist ja schlecht. Ja, und ja. gerade das, was du ansprichst, ich finde, da sind ja eben auch aus historisch bedingten Gründen oder Umständen sind die Lösungen eben gerade so im Excel-Bereich ja entstanden. Und das war ja nicht irgendwie schlechter Wille oder so. Und wir setzen dort häufig auch dadurch an, dass wir eigentlich sagen, hey, in einem ersten Schritt zumindest behalten wir Excel als Frontend. Aber wir versuchen, die Datenaufbereitungslogik auszulagern. Das kann in einem ganz einfachen ersten Schritt zum Beispiel sein, dass ich in Excel die Power Query Funktionalität nutze. Das ist auch so ein Geheimtipp, wo viele langjährige Excel-Anwender nicht wissen, dass sie eigentlich Daten auch zum Beispiel aus ihren Systemen direkt in Excel importieren können, anziehen können, verknüpfen können, ohne eben Formellogik anzuwenden.
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Lieber Raphael, herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge. Es ist mir wirklich eine sehr große Freude, dich hier zu begrüßen. Wir haben uns, glaube ich, vor knapp 2 Jahren kennengelernt und endlich schaffen wir es mal gemeinsam vor die Mikros zu sitzen. Bevor wir richtig in das Thema einsteigen, würde ich dich gerne bitten, dich mal vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Was ist deine Leidenschaft? Und wofür bist du so richtig Feuer und Flamme?
Genau. Herzlichen Dank, Viktor. Ich freue mich sehr, darf ich heute bei dir im Podcast dabei sein. Mein Name, wie gesagt, Raphael Branger. Ihr hört's, ich komme aus der Schweiz. Ich bin Principal Consultant für Data and Analytics bei der Firma IT Logics. Was mache ich da? Ich überführe vor allem datenspezifische Anforderungen, zum Beispiel Reports, Dashboards und dann eben auch, wie die Daten zusammenfinden und überführe das letztendlich in technische Lösungen, damit die möglichst viel Nutzen stiften. Genau. Meine Leidenschaft, hast du gefragt, ist in erster Linie eben mit Menschen zu arbeiten und gerade in dieser meiner Welt der Daten irgendeinen Mehrwert stiften zu können oder auch letztendlich zu sehen, wie Leute davon profitieren, dass sie weniger Handarbeit haben, bessere Entscheidungen aufgrund und mit Daten treffen können. Das finde ich faszinierend, wenn das gelingt.
Klasse. Also du sagst ja schon genau den Kern von unserem Podcast-Thema, glaube ich, aber wir steigen gleich drauf ein. Ich meine, was ich ja viel sehe und ich glaube, du kannst es bestätigen, dass das Thema Daten ja irgendwie das neue Gold ist. Ne? Also klar, Daten sind hilfreich, sind relativ einfach zu sammeln, also immer einfacher. Ne? Und gleichzeitig stellt sich die Frage, naja, wie kann ich aus diesen Daten irgendwie einen Mehrwert generieren, so wie du sagst. Genau. Ne? Und da sieht man, glaube ich, viele unterschiedliche Ausprägungen und das würde ich gerne heute mit dir beleuchten und schauen, wie gelingt es wirklich, was sind vielleicht so Stolperfallen. Und ja, darum dreht sich's heute. Bevor wir aber richtig einsteigen, vielleicht auch eine Bitte an Zuhörer, wenn euch der Podcast gefällt, gerne abonnieren, 5 Sterne geben und das hilft uns in der Verbreitung. So, jetzt aber zum Thema, Raphael. Wenn du unterwegs bist, was siehst du typischerweise im Kontext von BI? Ne? Also siehst du wirklich das, was du selber sagst, dass aus Daten bereits Mehrwert generiert werden kann? Oder siehst du mehrheitlich vielleicht auch tatsächlich eher Chaos?
Ja, ich möchte da gerne in deiner Analogie gleich bleiben. Du hast vorhin gesagt, Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Und mir kommt es manchmal vor, dass viele Fachanwender oder Firmen letztendlich immer noch mit irgendwie im besten Falle mit einer Schaufel und einem Pickel unterwegs sind, aber manchmal nicht einmal solche Werkzeuge haben. Mhm. Und sie versuchen dann irgendwo mit eben händischen Mitteln, mit Mühe und Not irgendwo diesen Rohstoff von Daten irgendwo zu gewinnen, abzubauen, aus irgendwelchen Quellen zu extrahieren und machen das mit eben sehr händischen Vorgängen, die sehr viel Repetition und auch letztendlich fehleranfällig sind. Mhm. Und insofern hat das dann durchaus auch chaotische Aspekte darin, dass du auch bei durchaus namhaften, größeren Firmen wirklich Prozesse, operative Prozesse hat, die darauf aufbauen, dass zum Beispiel Leute Daten von Hand aus einem System nach Excel exportieren, dann dort eine S-Verweislogik irgendwo verheiraten, dann nehmen sie noch 2, 3 weitere Excel-Sheets dazu, die sie vielleicht von irgendeinem Kollegen in einer Niederlassung per E-Mail zugeschickt bekommen haben. Und dann machen sie im besten Fall noch ein schönes Dashboard oben drüber, damit ja niemand merkt, eben wie eigentlich, ich sage jetzt mal, fragil diese Datenaufbereitung ist. Das ist so die eine Ebene, die ich antreffe, wo wirklich Excel forever ist, was nichts gegen Excel ist. Das scheint mir noch wichtig. Excel ist ein exzellentes Tool, auch gerade um Daten auszuwerten. Aber wenn es darum geht, Daten aufzubereiten, muss man es gezielt einsetzen. Vielleicht noch eine andere Sichtweise, die mir auch begegnet, sind einfach Systeme oder dann sogenannte Business Intelligence Plattformen, die zum Beispiel vor 10, 15 Jahren initiiert wurden, die da wunderbar auch aufgebaut wurden, aber einfach so ein bisschen in die Jahre gekommen sind, wo vielleicht dann zum Beispiel, ich stelle mir das dann immer so vor, eben wieder beim Goldabbau, du hast zwar eine Maschine, aber die ist schon ein bisschen angerostet, das quietscht und ächzt überall. Und auch da zum Beispiel, die haben dann irgendwo die Daten nicht morgens um 6 Uhr, sondern die Ladeläufe dauern immer länger und irgendwo sind dann kurz vor Mittag vielleicht mal fertig. Und das ist dann so die andere Geschichte, wo man zwar eben eigentlich so schon so eine Maschine hat, aber wo auch die Maschine eigentlich, ich sag mal, modernisiert oder erneuert werden müsste.
Klasse. Also BI-Modernisierung ist genau das Stichwort, wo ich gerne jetzt drauf einsteigen würde. Aber ich will nochmal das Bild nochmal herholen. Ich glaube, das ist echt sehr, sehr gut. Und das war ja unabgestimmt, ne? Also naja. dieses Daten, also dieses moderne Gold, diese Daten, was ja in nahezu Unendlichkeit verfügbar ist, die Daten auszuwerten, wird aber noch mit Mitteln gemacht aus, ich sag mal, Steinzeit, ne? Also ja, genau. Mit Schaufel und Schubkarren mehr oder weniger. Wobei wir natürlich die modernsten Systeme und KI und alles Mögliche haben, wird da teilweise noch gearbeitet wie zu meiner Berufszeit noch vor 25, 30 Jahren oder so, ne?
Genau.
Und ihr habt euch ja, du hast gerade das Stichwort geliefert, spezialisiert auf BI-Modernisierung. Also gerade diese verrostete, alte, quietschende Werkzeuge auf Vordermann zu bringen. Jetzt bin ich kein IT-Mann, erklär's mal so, dass auch ich das verstehe.
Also letztendlich bei der Modernisierung geht es eigentlich darum, dass wir die Zahlen, die wir wirklich benötigen, um unseren täglichen Prozessen, zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, das können operative Entscheide sein, aber häufig natürlich auch jetzt im Sinne der Unternehmensführung auf taktischer oder sogar strategischer Stufe, dass ich da eigentlich ergänzend, das scheint mir wichtig, ergänzend zum Bauchgefühl möglichst eine gute Datengrundlage habe. Das heißt, dass ich die Realität, in der ich mich bewege, eben nicht nur subjektiv wahrnehme, sondern irgendwo auch einmitten kann über Daten, dass ich dort sehe, was ist tatsächlich passiert und dann in einem nächsten Schritt vielleicht sogar vorhersagen kann, bis zu einem gewissen Grad, was wird passieren. Und in dem Zusammenhang heißt Modernisierung für mich, dass wir eigentlich auf dem Potenzial aufbauen, das in den Unternehmen ja schon da ist. Es ist ja, die wenigsten Firmen haben gar kein Reporting oder gar keine Zahlen. Es ist eher eben die Art und Weise und vor allem der meist händische Aufwand, den es benötigt, um die Daten aufzubereiten und genau in die Form zu bringen, wie ich sie eben für spezifische Entscheidssituationen benötige, das dauert einfach zu lange. Und insofern geht es bei Modernisierung also nicht darum, irgendwie das Rad neu zu erfinden, sondern eigentlich auf dem aufzubauen, vor allem dem Fachwissen, das Leute im Unternehmen haben, über ihre Prozesse, über ihre Daten, wie gewisse Zusammenhänge sind, und das schneller, standardisierter und eben in der Regel dann auch automatisierter zu machen, dass ich nicht mehr Daten von Hand aufbereiten muss, sondern dass das automatisch funktioniert, so dass ich dann letztendlich auch als Entscheider oder Person, die diesen Entscheid vorbereitet, mehr Zeit für die eigentliche Datenanalyse habe. Weil das finde ich immer wieder, da kommt ja der eigentliche Mehrwert her. Das Verformeln in Excel und die S-Verweise und so weiter, das ist zwar auch spannend, aber aus fachlicher Sicht, aus Geschäftssicht, würde ich mal meinen, sind auch die Personen, die da involviert sind, sehr viel besser eingesetzt, wenn sie sich eben überlegen, ja, was ist jetzt die Implikation für mich, was bedeutet das, was, wo muss ich in meinem Geschäft jetzt ansetzen, was habe ich für Handlungsoptionen und wie komme ich tatsächlich in die
Absolut. Welt? Absolut. Also das heißt aber, das ist ein spannender Ansatz. Ne? Also das heißt, ihr geht nicht rein und träumt erstmal den Tisch komplett leer und sagt so, jetzt zeigen wir euch, wie die Welt funktioniert, in Anführungszeichen, sondern ihr versucht wirklich darauf aufzusetzen. Und das finde ich tatsächlich aus der Change-Perspektive sehr interessant, weil gerade die Leute, die diese bestehende, was auch immer, System-Excel-Landschaft aufgebaut haben, das sind ja gewissermaßen stolz auf das. Ne?
Ja, absolut.
Und wenn ein BI-Projekt damit startet, dass erstmal alles in den Papierkorb geräumt wird, dann hat man sehr viele Freunde, ne? Also ironischerweise gesagt.
Ja, genau.
Und das versucht ihr anders zu machen, ne?
Ja, und zwar, ich habe vorhin so erwähnt, ich bin überhaupt nicht Fan so von diesem Excel-Bashing. Das hat man ja manchmal so ein bisschen den Eindruck, sei es von IT-Seite oder auch von gewissen Beratern, dass man das immer dann so heißt, ja, aber Excel ist ja schlecht.
Ja,
und
ja.
Gerade das, was du ansprichst, ich finde, das sind ja eben auch aus historisch bedingten Gründen oder Umständen sind die Lösungen eben gerade so im Excel-Bereich ja entstanden. Und das war ja nicht irgendwie schlechter Wille oder so. Und wir setzen dort häufig auch dadurch an, dass wir eigentlich sagen, hey, in einem ersten Schritt zumindest behalten wir Excel als Frontend. Aber wir versuchen, die Datenaufbereitungslogik auszulagern. Das kann in einem ganz einfachen ersten Schritt zum Beispiel sein, dass ich in Excel die Power Query-Funktionalität nutze. Das ist auch so ein Geheimtipp, wo viele langjährige Excel-Anwender nicht wissen, dass sie eigentlich Daten auch zum Beispiel aus ihren Systemen direkt in Excel importieren können, anziehen können, verknüpfen können, ohne eben Formellogik anzuwenden. Und ausgehend von dem kann ich dann immer noch weitergehen und sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel die Kennzahlenberechnung eben nicht lokal nur in meiner Excel-Datei haben, sondern ich möchte die anderen zur Verfügung stellen. Mhm. Und dann kommen dann Dienste wie zum Beispiel jetzt im Microsoft-Umfeld Power BI ins Spiel, wo ich genau diese Datenaufbereitung aus Excel dann zum Beispiel einen Schritt weiter eben als zentrales Datenmodell zur Verfügung stellen kann. Und so kann ich eigentlich die Lösung auch bottom-up in dem Sinn bauen und sicherstellen, dass der Fachanwender, der schon immer die Auswertung mit Excel gemacht hat, zumindest zu Beginn sicherlich genauso sehr immer noch die Auswertung in Excel hat, aber die Berechnungslogik, die Datenaufbereitung ist nicht mehr manuell, sondern irgendwo schon in einem ersten Schritt systematisiert.
So, heute mal Werbung in eigener Sache. Ich habe 4 Fragen an Sie. Was könnte Ihre Finanzorganisation leisten, wenn Sie sie wirklich neu denken? Wie viel stärker wäre Ihr Bereich, wenn Finance das Geschäft aktiv unterstützt? Warum sollten nicht gerade Sie diesen nächsten Schritt gehen? Und die letzte Frage, warum nicht jetzt? Wir helfen Ihnen dabei mit einem Target Operating Model, das Klarheit schafft, mit wirksamen Business Partnering und mit echter Kulturtransformation, die alle mitnimmt. Vereinbaren Sie jetzt Ihr kostenloses Expertengespräch und sehen Sie, was möglich ist. Und ich glaube, dadurch steigert einfach, wird die Akzeptanz einfach enorm gesteigert, ne? Indem der End-User nicht alles verliert, was er vielleicht die letzten 10 oder 15 Jahre selber mit aufgebaut hat, sondern der darf sein Schätzchen so ein bisschen behalten. Nur im Hintergrund habt ihr es deutlich performanter gestaltet.
Und was ich auch ganz wichtig finde, die Logik, die ja in diesen Excel-Sheets oder eben auch meistens sind es ja dann noch verknüpfte Konstrukte und so weiter, das ist ja häufig ganz essentiell, dass wir das irgendwo auch extrahieren können oder in dem Sinn eben auch im weitesten Sinne mal standardisieren und dokumentieren. Und deswegen ist das auch nicht ein Thema, wo jetzt irgendein, ich sag mal, ein BI-Spezialist, der, ich sag mal, irgendwo spezifisch die Toolkenntnisse hat, alleine jetzt einfach im stillen Kämmerlein so ein, sag mal, eine Modernisierung macht. Sondern es geht ja da auch ganz viel um den Austausch. Was sind da eigentlich für Geschäftsregeln implizit oder auch explizit in den Formeln hinterlegt? Und manchmal auch an den Punkt kommt, Modernisierung heißt manchmal auch kritisch zu prüfen, ist das so überhaupt noch aktuell? Warum werden da genau die und die Datensätze gefiltert oder so und so und nicht anders verknüpft? Aber das funktioniert nur in Zusammenarbeit mit den Fachanwendern und ist eben nie ein reines IT- oder Technologiethema.
Okay, da sprichst du schon das nächste Thema an, was mir schon seit ein paar Minuten auf der Zunge liegt, die Mitarbeiter, die das Ganze mitgestaltet haben, einzubinden. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass das auch einer der Hauptgründe ist, warum BI-Projekte oder IT-Projekte vielleicht im Allgemeinen oft scheitern, weil sie eben als IT-Projekte betrachtet werden, oder?
Ich habe da zwei Standardantworten darauf. Das eine, unsere, ich sag mal, Fachdisziplin heißt ja eben Business Intelligence und nicht IT Intelligence. Also es geht wirklich um fachliche, ich sag mal, fachbereichsspezifische Themen, die in der Regel in der, ich sag mal, IT oder auch bei uns als BI-Berater nur, ich sag jetzt mal, oberflächlich vorhanden sind. Das heißt, wir brauchen Leute aus dem Business, um Business Intelligence Systeme bauen zu können. Und das andere ist, wenn ich an meine Ausbildung zurückdenke, ich habe mal Wirtschaftsinformatik studiert und ich finde, es ist genau diese Brücke eben zwischen Wirtschaft oder in Englisch Business und Informatik, der Technologie, die es eben braucht, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, beide Extreme letztendlich, wenn ein solches Projekt nur im Fachbereich ohne vielleicht gewisses technisches und konzeptionelles Grundlagenwissen realisiert wird, ist vielleicht nicht optimal und genauso sehr, wenn wir nur aus technologischer Sicht auf das Thema draufschauen und dann zum Beispiel auch versuchen zu antizipieren, ja, was möchte dann mein Fachanwender auf dem Dashboard haben oder wie wird diese Kennzahl berechnet, das läuft in der Regel genauso schief. Und deswegen, glaube ich, verstehe ich mich da auch immer sehr als Brückenbauer zwischen diesen beiden Welten und im weitesten Sinn eben auch als Übersetzer, weil diese beiden Seiten, Fach und IT, die sprechen selten die gleiche Sprache.
Ja.
Selbst wenn wir alle auf Deutsch kommunizieren. Und
da
gilt es eben genau zu übersetzen, absolut.
Okay, klasse. Also das habe ich verstanden und das klingt auch absolut logisch. Das heißt, die reine IT-Welt und die Business-Welt, inklusive natürlich der Menschen, die dahinter stehen und die das Business definieren, das Business verstehen, die ist bei euch mindestens gleichgesetzt, weil nur so schafft ihr das miteinander so zu verknüpfen, dass es nicht nur ein geiler Dashboard ist mit einem super Reporting, sondern das abbildet, was eigentlich das Business braucht und damit auch die Menschen, die dahinter stehen, brauchen. Ja, ne?
Absolut.
Also, das klingt ja logisch und also zumindest wenn wir drüber reden, trotzdem wird das sehr, sehr oft falsch gemacht. Ne? Also so viel zu Logik. Und trotzdem sehe ich natürlich sehr viele Entscheider, wenn wir draußen sind und mit Unternehmen reden, dass die nicht bereit sind, da zu investieren, weil sie halt dann doch irgendwie Angst haben, ja, das kostet jetzt sehr relativ viel und braucht sehr viel Zeit und wir haben keine Zeit, weil wir parallel andere Projekte laufen lassen. Ja. Ist das wirklich so ein Riesenthema, dass man sich viel Zeit und viel Geld dazu nehmen müsste?
Ja und nein. Also auf der einen Seite ist es natürlich schon so, wenn du in einer Daten- oder generell sogar in der Unternehmensstrategie definierst, wir behandeln Daten als Asset, so wie wir Finanzen oder auch unsere Mitarbeitenden und so weiter als Asset behandeln, dann stellt sich mir manchmal schon die Frage, warum man dann im Umkehrschluss nicht auch bereit ist, gewisses Geld oder Ressourcen eben genau in die Bewirtschaftung dieses Assets zu investieren. Also da gibt es sicherlich oft auch Aufholbedarf oder auch eine gewisse Awareness, die erst jetzt, gerade auch so mit dem ganzen KI-Hype, letztendlich langsam auch in der Führungsetage ankommt. Aha, KI ist super, das wird auch bleiben, aber damit sie wirksam wird für unser Unternehmen, ist in der Regel der einfache Chatbot, sag ich mal, ist nicht die große
Lösung, ne?
Sondern es geht eigentlich darum, dass wir KI mit unseren eigenen Daten verknüpfen können. Und das ist sicherlich diese Awareness-Geschichte. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass man natürlich solche Projekte durchaus auch, ich sag mal, unterschiedlich aufgleisen kann. Man kann hingehen und sagen, ja, wir bauen jetzt die nächsten 2 Jahre irgendeine riesige Datenplattform. Nach 2 Jahren siehst du dann das erste Resultat. Gerade diese, sagen wir mal so, Riesenansätze, will ich das mal nennen, die sind tendenziell eher zum Scheitern verurteilt. Warum? Weil auf der einen Seite viele Fachanwender noch relativ neu sind in dieser Welt, auch mit Daten zu arbeiten, sich auch zu überlegen, was könnte ich mit Daten tun. Und deswegen müssten sie in der Regel erst mal sehen, was könnte ich machen, um dir zu sagen, was sie nicht brauchen.
Ja.
Und dann tasten wir uns Schritt für Schritt dahin, was sie dann tatsächlich brauchen. Und wenn du natürlich eben lange Entwicklungszyklen hast, dann hemmst du genau diese, ich sag mal, diese Feedback-Schleife. Mhm. Und deswegen ist mein Rezept da, dass wir zwar durchaus eine Initiative auf auch 2 Jahre hinaus planen, aber mit einem Release-Plan so versehen, dass wir im Minimum alle 3 Monate irgendwo neue Features irgendwo zur Verfügung stellen können, mhm. dass wir also viel schneller erste Mehrwerte auch generieren können und dadurch dann letztendlich auch, ich sag mal, die Leute sehr viel rascher auch geübt oder sag mal, Übung bekommen in der Arbeit mhm. Mit Datenprodukten und so weiter.
Okay, also das heißt, ihr geht da iterativ vor und versucht genau. schon sehr viel schneller und früher sichtbar was zu machen ja. und daraus sich dann natürlich auch neue Anforderungen abzuleiten. Ja. Ne? Genau. Also da stellen sich bei mir, muss ich sagen, die Nackenhaare auf, wenn ich mich an ein Projekt erinnere, wo ich selber involviert war, ein mhm. S4-Projekt. Da gab es mindestens ein Jahr lang ein Blueprint-Erstellungsphase, wo dann die Anforderungen gesammelt wurden. Ja. Und da ist genau das passiert, was du sagst. Die Leute wussten gar nicht, was sie in diesen Blueprint reinbringen ja. sollen, weil sie nicht genau wissen, was die Software überhaupt kann. Was, ne? Also ja. da hat mal vieles irgendwie ins Blaue gesagt, also zu viel zu Blueprint. Und dann kam die Implementierungsphase und ging natürlich total schief, ne? Weil alle Themen, die entweder definiert wurden, IT-seitig nicht umgesetzt werden konnten und das, was vielleicht umgesetzt werden konnte, nicht mal zur Sprache kam. Ne? Also mhm. Da habe ich echt selber einige schlaflose Nächte gehabt und ihr wählt da echt einen anderen Ansatz und geht sehr, sehr schnell in die Umsetzung. Ne?
Ich glaube, es ist die Kombination von 2 Dingen oder beiden Dingen. Eben dieses ich mal der Begriff agiles Vorgehen, der ist ja auch ziemlich verbrannt, also gerade auch bei CFOs, die dann letztendlich von irgendeinem Dienstleister gehört bekommen, ja, wir arbeiten eben agil und mhm. jetzt haben wir aber 100% Budgetüberschreitung, das macht natürlich nicht Freude. Und insofern, glaube ich, ist da wichtig, dass man sich zu Beginn durchaus Gedanken macht, eben wie sieht eine Langfrist-Roadmap aus, was mhm. möchte ich eigentlich alles erreichen, das dann eben versucht klein zu schneiden und dann in kleineren Etappen abwickelt. Das Zweite, mhm. was ich aber auch wichtig finde, ist, dass man die Release-Daten fixiert. Kannst mhm. du dir da was darunter vorstellen?
Nur ganz, ganz nebulös, deswegen klär mich bitte gerne auf.
Also, die Idee ist eigentlich, dass wir, auch wenn wir jetzt an ein Projekt herangehen und zum Beispiel im CFO, der häufig unser Auftraggeber ist, hingehen, ja, was kriegen wir denn für dieses und dieses Geld? Dann drehen wir eigentlich den Spieß um und sagen, was wir versprechen können und dazu stehen ist, dass wir eben zum Beispiel nach 3 Monaten, 12 Wochen Projektdauer, können wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit diese und diese Punkte liefern. Ja. Mhm. Einfach irgendwo eine spezifische Datenquelle angebunden und ein paar Reports und Dashboards. Und der Punkt ist eigentlich, dass wir sagen, wir versuchen alles, dass wir diesen Scope, wie wir das auch nennen, natürlich realisieren können. Aber mhm. wichtig, wenn wir unterwegs neue Dinge lernen, es zum Beispiel Datenqualitätsprobleme gibt, dass gewisse Anforderungen, die man uns initial mal formuliert hat, sich einfach nicht realisieren lassen oder nicht so einfach realisieren lassen, wie man das gerne oder wie man das angenommen hat, mhm. dann schieben wir nicht einfach den Release-Zeitpunkt nochmals einen Monat und nochmals einen Monat nach hinten und versuchen verzweifelt alles zu machen, sondern wir schauen zusammen mit dem Auftraggeber, wie können wir im fixierten Budget und Zeitrahmen letztendlich doch noch die Funktionalität hinkriegen, die essentiell mhm. ist. Ja, das heißt, wir müssen durchaus vielleicht auch beim Scope gewisse minimale Abstriche machen oder uns einfach nochmals überlegen, wie lösen wir das jetzt cleverer ja. als ursprünglich gedacht. Aber so hast du eigentlich eine Garantie und schaffst dadurch eben natürlich auch das Vertrauen, dass man regelmäßig immer wieder neue Funktionalität liefert. Und ja. ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man über diesen Rhythmus letztendlich auch aufzeigen kann, wir sind lieferfähig. Ja, es mag Variationen beim Scope geben, aber ich glaube, das ist ein wichtiges Hilfsmittel, um eben genau gegen diese Projekte, die dann um ein X-faches über Budget sind und nie irgendwas geliefert wurde. Das ist, sag mal, also die schlimmste Kombination, wo ich auch absolutes Verständnis habe, wenn da Leute, ich sag mal, unhappy sind.
Ja, da, also ich finde, da ist auch das Frustrationslevel einfach unheimlich hoch, ne? Weil klar, wenn das so ein Scope unter Best-Case-Bedingungen formuliert wird, ne?
Ja.
Und wann gibt es schon ein Best-Case im Unternehmen, ne? Mhm. Dann ist es eigentlich nie zu halten. Und da sind alle Projektmitglieder, CFO und die gesamte Geschäftsleitung im Zweifelsfall mega frustriert. Ja. Und dann kommt genau das, naja, gut, IT-Projekte sind nie im Zeit- und Budgetrahmen, ne? Und das ist spannend, wie er da vorgeht. Ich versuche dann trotzdem die Deadlines zu halten. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit auch ein Schutz für den Auftraggeber, also für den CFO, der dann das Budget freigegeben hat, die Ressourcen zur Verfügung stellt. Und wenn er dann regelmäßig zu seinen Stakeholdern gehen muss und sagen, ja, das nochmal 3 Monate, nochmal 3 Monate, genau. Das ist, kann natürlich auch ein Todesschuss sein. Ne?
Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, aufzuzeigen, wo ein Auftraggeber Einfluss nehmen kann. Es ist ja dann eben genau auch die Idee, dass es gibt Faktoren, ich sag mal, die kommen aus dem Projekt heraus, dass eben zum Beispiel Daten gar nicht so vorliegen, um eine bestimmte Anforderung abdecken zu können. Mhm. Es gibt ja aber auch externe Einflussfaktoren, wenn, ich sag mal, irgendwo eine Pandemie übers Land kommt oder irgendjemand 40% Zölle auf Industrieimporte verhängt, ja, dann verändern sich je nachdem auch die geschäftlichen Prioritäten über Nacht. Und das ist dann der andere Aspekt. Also manchmal ist es sogar sinnvoll, wenn man eben dann nicht einen eingefrorenen Scope hat, sondern auch auf entsprechende Umwelt- und Rahmenbedingungen reagieren kann und dadurch dann auch wiederum einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.
Ja, klasse. Ich würde gerne noch ein anderes Thema anschneiden, und zwar, ich habe bei euch auf der Webseite diesen sogenannten 5-5-Step-Modell oder 5-Step-Modell gesehen. Das fand ich schon sehr beeindruckend, weil es irgendwie so, ich sag mal, Klarheit schafft, ne? Also jeder, der sich bei euch informiert oder der wahrscheinlich bei euch im Gespräch ist, der sagt, ah, okay, ne, das, so sieht's aus, ne? Also das ist jetzt keine To-Do-Liste von 570 Zeilen, sondern im ersten Schritt natürlich einfach 5 Steps. Das ist klar und deutlich. Vielleicht kannst du mal ganz kurz drauf eingehen.
Genau, also was wir uns da überlegt haben, ist einfach, wie können wir Klarheit schaffen, wie man so eine Datenplattform oder Dateninitiative aufgleist. Das ist sicherlich diese 5 Schritte so das höchste, grob granularste Level. Und das beginnt in der Regel einfach mal damit, dass wir im ersten Schritt einen sogenannten Ideation-Workshop machen. Ja. Könnt ihr übrigens auch alleine ohne uns machen. Wir bringen natürlich einfach gewisse Struktur und Hilfsmittel mit. Aber die Grundidee vom ersten Schritt ist einfach, dass man sich überhaupt mal Gedanken macht, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Was sind so die wichtigsten Zielsetzungen? Und vor allem auch, was ist es nicht? Also, dass man gewisse Dinge vielleicht ausschließen kann. Mhm. Aus dem, sagen wir mal, kommt dann der zweite Schritt, das ist die Projektinitialisierung. Ja, es gibt sicherlich auch kleinere Vorhaben, wo man sagt, da gehen wir direkt in die Umsetzung. Aber wenn du wirklich von einer etwas größeren Datenplattform, wo du, ich sag mal, 5, 6, 7 Datenquellen anbinden möchtest im Laufe der Zeit, dann macht es schon auch Sinn, eben ein bisschen vorauszudenken. Es geht dann nicht darum, in 3, 4 Monaten, sag mal, eben so Blueprint-Konzepte zu machen, sondern es geht darum, in unserem Fall sind es 6 Workshops, wo wir wirklich zuerst nochmals das konkretisieren, welche konkreten Use Cases sollen in der Initiative adressiert werden. Dann geht es um die technische Architektur und Infrastruktur, die man vorsehen möchte. Und dann geht es auch um die Art und Weise, wie man in dem Projekt entwickelt oder zusammenarbeitet. Also wo es darum geht, auch letztendlich eine Roadmap zu entwickeln, wo man sich überlegt, wie groß muss unser Team sein, um diese Initiative umzusetzen. Und aus dieser Initialisierung kann dann ein Stakeholder zum Beispiel einen Programm- oder Projektantrag zuhanden der Geschäftsleitung oder sogar den übergeordneten Gremien, uns in der Schweiz der Verwaltungsrat, erstellen, wo uns aus unserer Sicht wichtig ist, dass man nicht so eine Salamitaktik macht, oder wo man einfach mal klein reingeht und dann kommt eben immer wieder sowas nachgeladen und jetzt sind wir immer noch nicht fertig, sondern wir können eigentlich in diesem Step 2 relativ gut aufzeigen, was ist ungefähr die zu erwartende Länge dieser Initiative. Mhm. Dann geht es aber, wenn das auf offene Ohren stößt, geht es in erster Linie mal in den ersten Release, das ist der Step 3. Und da kommt jetzt wieder dieses Timeboxing, das ich vorhin erwähnt habe. Unser Step 3 ist immer 12 Wochen lang, mindestens für die Art von System, also eine große oder größere Datenplattform geht, wo man wirklich innerhalb von 3 Monaten die ganze Plattform betriebsfähig anhand von mindestens einem ersten Use Case aufbaut. Das scheint mir auch wichtig, nicht nur einfach die technische Plattform, also nicht nur die Maschinen, sondern wir wollen unbedingt einen ersten Mehrwert für irgendeinen Use Case aus einem Fachbereich.
Schnell was Sichtbares haben, ne?
Mhm. Und das ist wirklich up and running, in Betrieb, Übergabe. Also das heißt, man könnte nachher nach den 3 Monaten auch in dem Sinne das Projekt wieder beenden und hat was nutzbar ist und nicht so 90% fertig. Und jetzt kommt, könnte man ja sagen, ja gut, dann machen wir dann einfach gleich den zweiten, den dritten Release. Und da gehen wir ein bisschen einen anderen Weg. Bei uns ist der Step 4 das Enablement, also die Befähigung der Benutzer, die das System, die diese Datenplattform nutzen sollen. Weil wir sind der Überzeugung, dass die Technologie ist zwar super, aber wir müssen die Leute mit auf den Weg nehmen. Und da sind wir wieder beim Eingangsthema, dass wir die mit abholen müssen, gerade wenn sie vorher über Jahre hinweg anders gearbeitet haben, dass wir die sanft, aber manchmal auch bestimmt, in diese neue Art mit Daten zu arbeiten hineinführen. Und eben auch nicht in erster Linie technisch, sondern vor allem auch fachlicher Natur, auch sehr vieles, ich sag mal, psychologisches, emotionale Aspekte adressieren. Das ist dieser Step 4. Und natürlich kann man dann parallel dazu auch mit der Erweiterung des Systems fortfahren. Das ist dann der Step 5, die Extension, wo man letztendlich auch wiederum typischerweise in diesen 3-Monats-Releases das System um weitere Dashboards, Reports, weitere Datenquellen und so weiter wie ausbaut. Aber das ist so ganz grob diese 5 Schritte mal als High-Level-Modell, das Orientierung gibt, wie man so eine Initiative aufgleisen kann.
Also ich finde es ja total klasse. Ich fand das schon klasse, als ich das erste Mal gesehen und gehört habe. Ich finde, das ist auch einfach absolut fair, weil ihr von Anfang an sehr transparent reingeht und sagt, guck mal, so machen wir das, ne? Du kannst ganz klar sehen, wir gehen da jetzt nicht rein und machen da einen riesen Blumenstrauß draus, ne? So dass dann der Projektgeber dann nachher ganz stark in der Abwehrhaltung vielleicht ist, ne? Weil das und das und das und das, ne? So wie typische Berater das vielleicht auch oft auch machen oder so, ne? Sondern ihr geht da sehr, sehr transparent und kalkuliert rein und sagt, hey, guck mal, so sieht das aus. Und so wie du sagst, theoretisch kann nach jedem Step auch der Kunde weiter selber machen oder so, ne? Weil er sagt, hey, das reicht mir erstmal oder lass uns mal das Ganze mal weiter treiben und dann schauen wir in einem Jahr nochmal drauf.
Weißt du, so unter vorgehaltener Hand, gerade diese Initialisierungsphase, die kannst du ohne uns machen, weil es gibt nämlich da so einen Geheimtipp. Ich habe vor 2 Jahren ein Buch publiziert, How to Succeed with Agile Business Intelligence. Das ist die ganze Struktur und auch die Fragestellungen, die wir in diesen Workshops in dieser Phase erarbeiten, alles aufgelistet. Das ist natürlich es hilft, wenn man es schon ein paar Mal gemacht hat, aber grundsätzlich, das ist eben nicht proprietär. Und das ist uns, sagen wir mal, auch mir persönlich sehr wichtig. Ein Kunde von uns, der soll mit uns arbeiten wollen, nicht weil er das eben will und nicht weil er muss. Und insofern ist das wirklich öffentlich verfügbar, kann man nachlesen, wie man da vorgehen könnte. Also Best Practices auch zur Umsetzung, das haben wir alles veröffentlicht.
Klasse. Also, wie gesagt, ich liebe diesen Ansatz und ich wünschte mir mehr Berater oder IT-Firmen hätten diesen Ansatz, weil dann wäre einfach deutlich mehr Klarheit für die Kunden. Ne? Jetzt ist es bei Daten und bei Dashboards spielt ja Finance und Controlling eine sehr, sehr große Rolle. Und man wird ja immer, und das ist oft in das, was wir machen oder Unternehmen unterstützen, wie kann Finance und Controlling, Accounting Mehrwert im Unternehmen erzielen? Ne? Das ist immer so die spannende Frage. Da geht es natürlich um Befähigung der Leute. Wie geht man mit Stakeholdern um? Welche Art von Zusammenarbeit will man mit den Fachbereichen anstreben? Das Thema BI, Reporting, Dashboarding spielt aber auch eine enorme Rolle. Wie siehst du da diesen Hebel, wo das Accounting, Finance, Controlling einfach die Zusammenarbeit nochmal deutlich verbessern kann?
Also ich glaube, es beginnt eigentlich mit einem Zeitproblem, oder? Alle unsere Kapazitäten, unsere Arbeitstage sind irgendwo limitiert, selbst wenn man noch die Nacht manchmal dazu nimmt. Und insofern, glaube ich, ist es wirklich, wir müssen schauen, wo können wir mehr Werte schaffen, auch gerade in Accounting und Finance. Und ich glaube, es ist einfach ein größerer Mehrwert, wenn ich meine Zeit eben auf die Datenanalyse und das Formulieren von Empfehlungen zuhanden von Entscheidern einsetzen kann. Also wenn ich den Großteil meiner Zeit mit dem Number Crunching, wie wir dem auch sagen, verbringe. Also dort, das wäre mal so die, das Problem an der Wurzel angepackt. Also wir müssen wirklich wegkommen von dieser händischen, manuellen und eben auch oft fehleranfälligen Datenaufbereitung. Und dann, glaube ich, eben kann man massiv auch den Geschäftsgang positiv beeinflussen, wenn man sich wirklich die Zeit nehmen kann, wirklich auch mal zu überlegen, ja, was sind das da für Entwicklungen, die ich eben auch in den Zahlen, ich sag mal, zum Beispiel visualisiert bekomme oder dann auch in Richtung KI gedacht, was könnte ich eigentlich aus diesen Daten noch alles rausholen, auch ich sag mal jetzt in Bezug auf Machine Learning, Predictive Modelle, da habe ich natürlich riesiges Potenzial, das heute in vielen Fällen einfach schlummert oder eben nicht gehoben wird. Und ich glaube, da können Unternehmen auch wirklich im Vergleich zur Konkurrenz, die das eben nicht tut, doch massiv auch an Wettbewerbsvorteilen gewinnen. Also ich bin überzeugt, wenn wir eben von Daten als Gold des 21. Jahrhunderts sprechen, ist das viel, viel mehr als einfach so eine Floskel. Aber, was wir ja auch schon diskutiert haben, oft wird es als Floskel betrachtet. Es geht einem leicht über die Lippen, aber man muss schon auch eben zum Goldgräber werden erst, um diesen Schatz irgendwie heben zu können.
Ja, also ich kann das nur bestätigen, ne? Weil wenn wir in ein Unternehmen reingehen und das Thema Business Partnering weiterentwickeln wollen, dann ist in 99% das Argument immer, ja, aber dafür haben wir keine Zeit. Wir haben keine Zeit, rauszugehen, um mit unseren Fachbereichen zu sprechen und so weiter. Ne? Und deswegen wählen wir auch oft den Ansatz und sagen, naja, lass uns mal mit dem Target Operating Model reingehen. Und ein Target Operating Model behandelt einfach unterschiedliche Handlungsfelder. Und natürlich gehören da auch die Kompetenzen der Mitarbeiter dazu. Ja. Aber auch eben richtige IT-Systeme, performante IT-Systeme, Verbesserung der Prozesse und so weiter. Ne? Weil nur wenn das im Gleichklang weiterentwickelt wird, kann Finance, Accounting, Controlling und so weiter tatsächlich anfangen, diese Gespräche mit den Fachbereichen zu führen, diese Empfehlungen abzugeben und so weiter. Ne?
Genau. Ich möchte da vielleicht noch gleich so ein Beispiel, das mir durch den Kopf geht, bringen von einer Firma, die wir jetzt auch schon über mehrere Jahre begleiten dürfen. Das Projekt wurde ursprünglich vom Group Controller initiiert. Und im Laufe der Zeit hat man eben auch da gemerkt, das braucht Zeit, eben auch sich Gedanken zu machen, wie könnten uns Daten wirklich weiterbringen. Und die Firma ist so weit gegangen, jetzt auch im Sinne des Target Operating Model eine neue Rolle zu schaffen, nämlich der Product Owner für Business Intelligence. Und dieser Group Controller jetzt eben heute nicht mehr in erster Linie Group Controller, sondern hat diese Rolle abgegeben und stattdessen eigentlich heute ein Vollzeitpensum, um sich um Datenanforderungen, um auch Gedanken, wie könnte man Daten effizienter einsetzen, und was könnte man effizienter machen und auch effektiver machen, wenn wir da mehr, sag ich mal, auf Daten gucken würden. Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, dass eben Daten immer wie mehr oder dass es Leute braucht, deren Hauptaufgabe das Arbeiten mit Daten ist und das eben nicht einfach so ein Nebenjob ist, den man dann neben dem Monatsabschluss und noch einer ERP-Einführung und weiß ich was alles irgendwo auch noch irgendwo reinquetschen muss. Aber das braucht schon auch eben irgendwo eine, ich sag mal, Awareness auf Stufe Geschäftsführung, der Strategie, dass man überhaupt sich auch die Organisation in die Richtung entwickeln kann.
Ja, also du sprichst mir aus der Seele, Raphael, ne? Weil genau das ist, glaube ich, auch mit ein Erfolgsfaktor, wenn man über Business Partnering spricht, also jetzt nehmen wir mal Controlling, dass man dann gleichzeitig eine Rolle braucht, die dem Business Partner den Rücken frei hält, ne? Die sich um die Daten, über die Systeme, über die Anforderungen und so weiter permanent kümmert und nicht wie häufig anzutreffen, eine Person beides machen muss. Ne? Also die gleichzeitig ein Systemspezialist sein sollte und zur gleichen Zeit aber rausgehen sollte und mit dem Vertrieb, mit der Produktion und so weiter reden. Ne? Also du plädierst auch und das plädieren wir auch für eine klare Rollentrennung, soweit möglich natürlich.
Absolut.
Ne? Ja, klasse. Wir haben ja das schon ganz kurz angesprochen, aber ich will es nochmal ein bisschen tiefer darauf eingehen, dass BI-Modernisierung oder BI-Einführung jetzt nicht nur ein reines Technikthema, nicht reines IT-Thema ist, sondern schon auch ein Stück weit kultureller Wandel, kultureller Change.
Unbedingt.
Ja. Wie siehst du das nochmal? Warum spielt da die Kultur so eine wichtige Rolle?
Ich möchte da beginnen, warum machen wir denn eigentlich Business Intelligence und Data and Analytics so in diesem Dunstkreis? Es geht ja darum, dass wir grundsätzlich Dinge im Unternehmen aktiv beeinflussen wollen oder dass wir letztendlich in unseren Geschäftsprozessen drin bessere Entscheide treffen können. Und insofern geht es also eigentlich in erster Linie darum, wie Leute in die Handlung kommen, wie dass sie Dinge aktiv verändern im Unternehmen. Weil nur das hat am Schluss eine Wirkung irgendwo auch auf die Bottomline. Nur weil ich eine Auswertung sehe, verändert sich ja an meinem Geschäft noch gar nichts.
Ja.
Und gerade weil es darum geht, dass am Schluss, Stand heute zumindest, immer noch zu 99,999% der Mensch aktiv wird und nicht ein KI-Agent, glaube ich, ist es eben vor allem auch ein Thema, dass wir die Menschen, die aktiv werden sollen, aufgrund und mit Hilfe von Daten, dass wir die an die Hand nehmen müssen und letztendlich dort auch eben für die Befähigung sorgen müssen. Das ist das eine. Das andere, was wir natürlich auch sehen, eben weil Menschen Menschen sind und Menschen zum Beispiel Emotionen haben, ist so eine der Uremotionen, die wir alle in uns tragen, ist Angst.
Mhm.
Und das war ein anderes Beispiel, was mir da dabei in den Sinn kommt, ist, da haben man für einen Kunden auch ein Vertriebscontrolling eingeführt. Und guess what? Das hat auf Seiten der Vertriebler zuerst einmal zu Abwehrreaktionen geführt.
Transparenz, ne?
Ja, absolut. Weil du plötzlich dann eben auch, wir haben dann so eine Funktion implementiert, dass man sieht, wenn jemand einen Bestellwert oder einen antizipierten Bestellwert einträgt und der wird dann zum Beispiel über Nacht einfach kleiner, weil man eigentlich die Prognose nach unten korrigieren musste, dann war das in der Vergangenheit völlig intransparent, wer wo bei welcher Bestellung den Wert nach unten korrigiert wurde oder hat. Und plötzlich konnte man das aufzeigen. Und letztendlich braucht es einen Moment, wo man eben auch intern, mussten sie diese Leute dafür gewinnen, hey, es geht nicht darum, euch jetzt irgendwie zu piesacken oder zu kontrollieren, sondern es geht einfach darum, die Genauigkeit unseres Forecastes und eben was wir in den Büchern zu denken haben, dass wir das präzisieren können, weil das für uns ein enormer Wettbewerbsvorteil oder auch dann im Hinblick auf Resilienz zum Beispiel, dass wir uns nicht irgendwie in Sicherheit wiegen, wo es keine Sicherheit gibt. Und das braucht eben auch, das ist am Schluss überhaupt kein technisches Thema, da die Leute an Bord zu holen und da auch dann für das Verständnis zu sorgen, warum zum Beispiel jetzt in dem Fall die Transparenz wirklich auch im Sinne des Unternehmens ist und auch eben nicht gegen das Individuum verwendet wird.
Ja, ich glaube tatsächlich, das ist der Schlüssel, wann BI-Projekte erfolgreich werden. Und zwar dann, wenn es nicht nur darum geht, bessere Daten, schnellere Datenverfügbarkeit oder sonst was zu haben, sondern mit diesen besseren, schnelleren, transparenteren Daten einfach im Unternehmen was zu bewegen, oder? Also richtige Entscheidungen zu unterstützen.
Genau.
Transparenz zu geben und ins Gespräch zu gehen. Ne? Also ich glaube, das ist nachher, worum es eigentlich gehen muss. Also das Ziel, das hehre Ziel ist eigentlich viel, viel mehr als nur Besserung und schnelle Daten. Ne?
Ja, absolut. Genau. Ja.
Also von daher muss man vielleicht auch sagen, um die Analogie des Goldes nochmal zu verwenden, wenn Daten Gold sind, dann ist die Kunst letztendlich daraus, aus diesem Gold dieses Schmuckstück rauszumeißeln, sage ich mal, zu formen, die es tatsächlich dann um ein Vielfaches an Wert einfach nochmal erhöht. Ne?
Absolut. Sehr schönes Bild, absolut.
Ach, klasse, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ja, und so langsam läuft uns auch die Zeit davon. Raphael, also ich fand das wirklich sehr, sehr spannend und wie gesagt, mich begeistern viele Ansätze, die ihr treibt. Also angefangen von diesem Five-Step-Modell, aber auch von der Vorgehensweise, wie iterativ ihr vorgeht und auch schafft den Schaffer des Excel, sage ich mal, ne? Also im Betrieb, derjenige, der die Dashboards dann vielleicht händisch aufgebaut hat, von Anfang an so mitzunehmen, dass ihr nicht gegen geschlossene Türen lauft, sondern wirklich die Leute ja dafür auch ein Stück weit begeistern könnt. Also ich finde das wirklich sehr, sehr toll.
Dankeschön.
Wenn Leute, Zuhörer mehr erfahren wollen, wie ihr macht, was ihr macht oder vielleicht auch mit euch zusammenarbeiten wollen, wie können sie euch erreichen?
Sicherlich mal über unsere Webseite www.it-logics, also logics.ch oder natürlich auch zum Beispiel auf meinem LinkedIn-Profil, da poste ich regelmäßig, habe auch meinen Newsletter, immer mal wieder ein bisschen einen Schwank da oder mitgebe, was so passiert in der BI- und KI-Welt, also da findet ihr uns sicher.
Klasse, Raphael. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe sehr viel gelernt und ich hoffe, die Zuhörer auch. Also, vielen Dank.
Vielen Dank dir, Viktor, für die Einladung.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.